So, das Mikrofon ist offen.
Ja.
Schönen guten Vormittag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass so viele Leute zum Capital-Salon gekommen sind, trotz Muttertag. Bevor wir beginnen, ein paar Hinweise. Wie immer, ich darf Sie herzlich jetzt nachher dazu einladen, ein gutes Butterbrot zu kosten, gestiftet von Mauracher und der Biermolkerei Lembach, sowie einen Kaffee zu nehmen, hinten an der Bar, gestiftet von den Freunden des Kepler-Salons. Ich möchte noch kurz hinweisen auf unser Gästebuch, wo Sie sich eintragen können. Weiters zum Ablauf heute. Wir werden nach dem Vortrag unseres Referenten diskutieren. Dazu werden Mikrofone gereicht. Ich bitte Sie zu warten, bis Sie diese in Händen haben, da wir unsere Diskussion aufzeichnen und im Internet veröffentlichen. Wenn da nicht ins Mikrofon gesprochen wird, wissen wir nicht, was Sie fragen. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und habe heute die große Freude, hier im Kepler-Salon begrüßen zu dürfen unseren ehemaligen Bundeskanzler, Herrn Dr. Alfred Gusenbauer. Zu seiner Person oder ihn vorzustellen, ist ja sozusagen Wasser in die Donau schütten. Ich versuche es trotzdem. 2 Jahre Bundeskanzler in Österreich, vorher Politikwissenschaft studiert, bei der Arbeiterkammer Niederösterreich gewirkt. Später dann sind Sie sozusagen übergeschwenkt nach Ihrer politischen Laufbahn ins Unternehmertum. Sie sind Vorstandsvorsitzender der Strabag, richtig?
Aufsichtsratsvorsitzender,
der Strabag. Sie sind Europadirektor des Equitas Beteiligungsfonds. Sie sind Professor, Sie unterrichten an den doch sehr renommierten Universitäten in den USA, Brown und Columbia. Sie sind Berater, haben eine eigene Entwicklungs- und Beratungsfirma, chatten durch die ganze oder halbe Welt, wenn man das so sagen darf. Ja, und vielleicht werden wir den Rest dann eh noch erfahren in unserem Gespräch. Heute wollen wir uns aber dem zuwenden, was Sie auszeichnet, nämlich Ihre Vielsprachigkeit, die auch in einem großen internationalen Netzwerk sich verankert hat. In diesem Netzwerk haben Sie sicherlich Einblick in die Entwicklung der Macht, in die Entwicklung der Machtzentren hier auf dieser Welt, in die geopolitische Entwicklung insgesamt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wird die Macht neu verteilt? Wie schaut es aus zurzeit? Hier gibt es ein prosperierendes China, andere Schwellenländer wie Indien werden immer größer von ihrer Wirtschaftsleistung. Auf der anderen Seite haben wir eine schwer überschuldete, finanzschwache Großmacht, nämlich die USA. Wie entwickelt sich das und wie schaut die Rolle Europas darin aus? Das würden wir gerne heute von Ihnen erfahren und dann darüber gleich mit Ihnen diskutieren. Damit bitte ich Sie um Ihre Worte, Herr Dr. Gusenbauer.
Ja, schönen Vormittag. Wird die Macht neu verteilt? Diese Frage ist einfach zu beantworten, nämlich mit Ja. Und die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist, wieso wird sie neu verteilt, in welchem Ausmaß wird sie neu verteilt, welche Akteure gibt es und welche Rolle spielt dabei Europa? Wir haben ja, was die Machtverteilung auf der Welt betrifft, doch in relativ kurzer Zeit sehr große Änderungen erlebt. Wir haben die Nachkriegsordnung gehabt bis 1989, die im Wesentlichen das machtpolitische Gefüge auf der Welt geprägt hat, durch den Antagonismus oder durch die Bipolarität zwischen dem Westen, angeführt durch die Vereinigten Staaten von Amerika, und dem kommunistischen Lager, angeführt durch die Sowjetunion. Und diese Bipolarität hat ja über mehr als 4 Jahrzehnte nicht nur das Verhältnis dieser beiden Blöcke zueinander gekennzeichnet, sondern hat ja massive Auswirkungen gehabt auf viele Teile der Welt. Und letztendlich ist ja jeder Konflikt, jede nationale Unabhängigkeit auf der Welt immer im Kontext dieser Bipolarität gesehen worden. Und meistens haben entweder die USA oder die UdSSR für eine der beiden Konfliktparteien Position bezogen. Und je nachdem, wie heute diese Auseinandersetzungen dann ausgegangen sind, hat es sich dann um ein Land gehandelt, das der westlichen Hemisphäre zugezählt wurde, oder ein Land, das dem Einflussbereich der Sowjetunion zugezählt wurde. Seit 1989 haben wir dann eine Phase gehabt, wo im Prinzip die USA eine solitäre Supermachtposition eingenommen hat, weil letztendlich die Sowjetunion durch ihren Zusammenbruch machtpolitisch in den Hintergrund getreten ist, natürlich nicht verschwunden ist, aber machtpolitisch in den Hintergrund getreten ist und die USA eine sehr klare, solitäre Machtposition auf der Welt gehabt haben. Diese Phase hat jetzt rund 20 Jahre gedauert und schon langsam treten wir in eine neue Phase der Weltpolitik ein, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es zumindest einmal mehr Machtakteure gibt. Was meine ich mit Machtakteuren? Das sind solche Akteure, die über ihr eigenes Territorium hinausgehend Einfluss auf die Gestaltung der Welt oder auf die Zusammenhänge nehmen oder nehmen können. Ob am Ende dabei herauskommt, eine stärkere Aufteilung von Macht auf mehrere Akteure oder ob das herauskommt, was heute vielfach diskutiert wird, nämlich die sogenannten G2, nämlich China und die Vereinigten Staaten von Amerika, diese Frage ist, glaube ich, noch nicht letztendlich zu beantworten. Man sollte sich aber anschauen, was sind die treibenden Kräfte, die dahinter stattfinden. Zum einen ist für die Verteilung von Macht ganz entscheidend die ökonomische Entwicklung. Und die ökonomische Entwicklung wird ja letztendlich entschieden über die Anzahl von Menschen, über deren Qualifikation, über den Zugang zu natürlichen Ressourcen und über den Zugang zu Märkten. Und diese ökonomische Verteilung hat sich ja schon in den letzten Jahren bedeutend verändert. China ist bei 1,4 Milliarden Einwohnern auf dem Weg dazu, die größte Wirtschaftsnation der Welt zu werden. In Klammern muss man aber immer dazu sagen, das heißt noch lange nicht, dass jeder einzelne Bewohner oder jede einzelne Bewohnerin Chinas reicher wäre als die Amerikaner oder Europäer, denn es ist noch immer ein Unterschied, ob das gesamte Bruttosozialprodukt von 1,4 Milliarden erarbeitet wird oder wie in den USA von 340 Millionen. Also es ist natürlich noch eine erhebliche Distanz, was das Bruttosozialprodukt pro Kopf betrifft, aber akkumulierte Wirtschaftsleistung Chinas ist am besten Weg dazu, und das auch unaufhaltsam, die größte Wirtschaftsmacht auf der Welt zu werden. Und diese größte Wirtschaftsmacht auf der Welt ist natürlich strategisch außerordentlich klug aufgestellt, denn das China hat im Wesentlichen für seine Entwicklung folgende Probleme. Das erste Problem ist, sie verfügen kaum über Bodenschätze. Und diese Bodenschätze haben sie versucht, jetzt über die Jahre und Jahrzehnte sich zu sichern, durch eine massive Präsenz vor allem am afrikanischen Kontinent, aber nicht nur dort, auch in Lateinamerika. Und natürlich versuchen sie auch in Zentralasien stärker Fuß zu fassen, natürlich auch im Golf. Das heißt, überall dort, wo Bodenschätze vorhanden sind, wird man vermehrt Aktivitäten Chinas bemerken können. Das zweite ist, sie haben sich aufgrund ihrer enormen Produktivität, die natürlich auch zusammenhängt mit der geringeren Bepreisung der Arbeitskraft, enorme Exportüberschüsse und Leistungsbilanzüberschüsse gesichert und die zum Teil im eigenen Land investiert, aber nur zum Teil. Zum anderen haben sie das dazu verwendet, um letztendlich ihre Handelspartner am Leben zu halten, nämlich in erster Linie amerikanische Staatsanleihen zu kaufen und in der Zwischenzeit nicht nur amerikanische Staatsanleihen, sondern auch die Staatsanleihen einzelner europäischer Staaten. Das heißt, sie verwenden einen Teil ihres Überschusses dazu, um ihre Kunden, sagen wir es jetzt mal flapsig, am Leben zu erhalten. Was an sich keine dumme Strategie ist, weil das dazu führt, dass nachhaltig die Märkte vorhanden sind, was dazu führt, dass eine exportgetriebene Nation weiterhin den bisher eingeschlagenen Erfolgsweg fortsetzen kann. Gleichzeitig wachsen aber damit auch die wechselseitigen Abhängigkeiten. Denn also unter normalen Bedingungen würde man sagen, der Dollar würde jetzt ganz massiv abwerten, wenn es nicht die internationale Verunsicherung gäbe und der Dollar nach wie vor so etwas wie eine Fluchtwährung wäre. Aber nach den normalen ökonomischen Kriterien gäbe es eine Abwertung des Dollars. Aber solange China immer wieder die Staatsanleihen kauft, wird natürlich der Wert des Dollars eher künstlich hochgehalten. Und das machen die jetzt nicht nur aus altruistischen Motiven, sondern nachdem sie ja selbst einer der größten Eigner von Staatsanleihen sind, haben sie natürlich kein Interesse daran, dass der amerikanische Dollar enorm an Wert verliert. Das heißt, es gibt schon eine Abhängigkeit. Es ist nicht mehr sozusagen eine Einbahnstraße, sondern es geht bereits in beide Richtungen. Und was natürlich das zweite Problem ist, dass China, oder die Herausforderung, vor der China steht, ist natürlich, dass die Entwicklung bisher konzentriert war auf die chinesische Ostküste und dass vor allem die innerchinesischen Gebiete, also Westchina, sehr weit in der Entwicklung zurückliegt und eine enorme Reichtums- und Einkommensdiskrepanz innerhalb des Landes vorhanden ist. Sie versuchen natürlich jetzt durch den Ausbau von Infrastruktur auch in diesen Teilen des Landes eine Entwicklung zu motivieren. Man muss aber dazu sehen, dass mittelfristig ein Problem heranwächst. Durch die Ein-Kind-Politik, die über lange Zeit gemacht wurde, kann man schon heute voraussagen, dass die Bevölkerung Chinas im Jahr 2050 eine sinkende sein wird. Das heißt, bis dorthin wird es nach wie vor Bevölkerungswachstum geben, auch aufgrund steigender Lebenserwartung. Aber China wird dann mit einer sinkenden Bevölkerungszahl konfrontiert sein. Und auch wenn das nach wie vor ein sehr großes Land sein wird, wissen wir ja, dass immer dann, wenn es zu einem Rückgang der Bevölkerung kommt, das ökonomisch wahrscheinlich eines der bedeutendsten Ereignisse ist. Also ein Grund für die Stagnation Japans, neben vielen anderen Faktoren, die hier vorhanden sind, ist natürlich die Stagnation der Bevölkerung, die in Japan bereits seit längerer Zeit stattfindet. Das ist im Übrigen etwas, was China ganz wesentlich von den USA unterscheidet. Auch wenn die USA bevölkerungsmäßig viel kleiner sind als China, wird es dort weiterhin eine steigende Bevölkerung geben. Und die USA werden auch nach 2050 weiterhin über eine wachsende Bevölkerung verfügen. Das heißt, es wird irgendwann der Zustand eintreten, wo rund 500 Millionen Menschen in den USA leben werden, was auch von der verfügbaren Fläche kaum ein Problem darstellt, wenn man denkt, die USA und China sind vergleichsweise groß und im einen Land leben bisher 340 Millionen Menschen, im anderen 1,4 Milliarden Menschen, dann ist auch der verfügbare Lebensraum für die Bevölkerung oder für zusätzliche Bevölkerung in den USA nach wie vor gegeben. Das heißt, es ist China mit Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte einer der Hauptplayer, was die Wirtschaftspolitik betrifft. Aber es gibt am Horizont Herausforderungen, die meiner Meinung nach nicht dafür sprechen, dass jetzt China für die nächsten Jahrhunderte, wie manche meinen, die dominante Macht auf der Welt sein wird, weil die Herausforderung besteht erstens in der Rückgang der Bevölkerung und letztendlich auch in der uneinheitlichen Entwicklung des Landes. Und das Dritte, was man natürlich heute nicht weiß, aber was bei aller wirtschaftspolitischen Betrachtung immer wichtiger wird, sind natürlich die politischen Risiken. Und China hat ja einen Entwicklungsweg gewählt, der sehr stark auf Leistung und Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit aufbaut, aber gleichzeitig das kombiniert mit einem politischen System, das zumindest nicht jene Art von Wettbewerb in sich trägt, wie das eine Mehrparteienlandschaft oder eine pluralistische Demokratie hat. In sich ist dieses Einparteiensystem ein sehr stark meritokratisches System, das heißt, innerhalb der kommunistischen Partei gibt es einen sehr starken Leistungswettbewerb und die zentralen Kader der kommunistischen Partei Chinas gehören heute zu den formal jetzt bestqualifiziertesten Politikern auf der ganzen Welt, also von ihrer akademischen Ausbildung her, von dem Ausmaß auch an Auslandsstudium, das die absolviert haben. Also das ist sozusagen nicht mehr vergleichbar mit irgendwelchen abgeschoteten alten Kommunisten, die in einer Welt für sich leben, sondern das ist eine neue Führungsriege, die dort vorhanden ist und die sehr wohl imstande ist, zu verstehen, was auf der Welt vor sich geht. Aber es ist nach wie vor ein im Kern, wenn auch reformiertes, von seiner politischen Orientierung her kommunistisches System. Und ob das auf lange Zeit Bestand haben wird, ist meiner Meinung nach in Zweifel zu ziehen. Denn zumindest die bisherige Geschichte hat gezeigt, dass wenn eine wirtschaftliche Entwicklung vorhanden ist, wenn es zu einer stärkeren Ausprägung von Mittelschichten kommt, wenn es überhaupt zu einer stärkeren Interessensgliederung ökonomischer Natur in einer Gesellschaft kommt, dass diese unterschiedlichen ökonomischen und sozialen Interessen auch danach drängen, dass es einen politischen Ausdruck gibt. Und der äußert sich halt öfters in Mehrparteiensystemen. Es kann natürlich auch präsidentielle Systeme geben, wo unterschiedliche politische Bündnisse hinter einem Kandidaten stehen. Aber im Wesentlichen ist eine Wirtschaft, die nicht uniform eine Kommandowirtschaft ist, sondern auf den Prinzipien der Marktwirtschaft aufbaut, eine, die unterschiedliche Interessen ausbildet, und unterschiedliche Interessensausbildung resultiert meistens in einer Art von Pluralismus. In China glaubt man, diesen Pluralismus innerhalb einer einzigen Partei organisieren zu können. Das ist ein spannendes Experiment. Deswegen hat sich auch die chinesische Führung bei einem Parteitag vor einigen Jahren dazu entschlossen, dass nicht nur die Arbeiter und Bauern und Beamten Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas sein können, sondern dass auch die Unternehmer, sprich die Kapitalisten, Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas sein können. Was ein ganz wesentlicher Schritt für sie war, weil das natürlich ein Abweichen ist von der kommunistischen Ideologie, aber letztendlich eine konsequente Verfolgung eines Konzepts darstellt, das da heißt, wir wollen einen Einparteienstaat haben, aber in dieser einigen Partei sollen sich die unterschiedlichen Interessen wiederfinden. Ich persönlich glaube nicht, dass dieses Konzept langfristig haltbar sein wird. Und daher wird sich irgendwann die Frage stellen, in welcher Form dort eine politische Veränderung stattfindet. Ob eine politische Veränderung stattfindet, wie sie heute in einigen oder in vielen arabischen Ländern stattfindet, durch revolutionäre Veränderungen, oder ob das eine reformorientierte Veränderung ist, ob es andere Formen von Brüche gibt, braucht man prophetische Begabung, um das heute voraussagen zu können. Aber meine These ist, das politische System Chinas, so wie es heute ist, wird langfristig nicht haltbar sein. Und je nachdem, wie die politische Transformation stattfindet, wird letztendlich auch darüber entschieden werden, welche Rolle China in der Weltpolitik spielen wird. Und da ist einiges offen und es ist noch nicht gesagt, dass das eindimensional in eine Richtung geht. Es gibt eine Reihe anderer Staaten, die Ambition haben und wirtschaftlich größer und erfolgreich sind. Also wir sprechen ja normalerweise von den BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China und in einem gewissen Ausmaß Südafrika, auch wenn das von der Größenordnung her nicht vergleichbar ist. Um es zusammenzufassen, ich glaube nicht, dass Brasilien oder Indien die Kapazität haben, zu Weltmächten aufzusteigen, die jetzt dieselbe Rolle spielen könnten wie China oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber es werden sehr entscheidende regionale Mächte sein. Ebenso wie Russland auch in Zukunft eine ganz entscheidende regionale Macht sein wird. Es wird nicht die Rückkehr geben zum Status, den die Sowjetunion einmal eingenommen hat, aber es wird natürlich Russland in dieser Region vor allem ausgestattet mit diesem Bodenschatzreichtum und natürlich auch dem Umstand, dass es zu den atomwaffentragenden Staaten auf der Welt gehört. Alleine diese beiden Faktoren werden garantieren eine regionale Machtposition. Aber ich persönlich glaube, dass Länder wie Brasilien, Indien oder Russland nicht in derselben machtpolitischen Liga spielen werden, wie das China oder die USA tun. Alles Gerede vom Niedergang der USA ist bedeutend verfrüht. Dieses Land, das ich relativ gut kenne, nachdem ich doch viele Wochen im Jahr in den USA verbringe, hat seit seiner Geschichte gezeigt, wie regenerationsfähig es ist und wie sich die USA auf neue politische Verhältnisse einstellen können. Und es gibt auch eine Reihe von Grundtatbeständen, die dafür sprechen, dass die USA nach wie vor eine führende Rolle in der Welt spielen wird. Nicht eine so dominante wie in den letzten 20 Jahren, aber eine führende. Und dabei, neben allen ökonomischen Faktoren, neben jeglicher militärischen Bewaffnung und auch der Durchführung militärischer Einsätze, kommt ein Element dazu, das wir nicht unterschätzen dürfen. Und das ist der Brain Drain, der permanent aus allen Teilen der Welt stattfindet. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass ein Großteil der begabtesten jungen Menschen in den USA studieren und ein guter Teil von denen auch dort bleibt und dann einen Beitrag leistet zur Innovationsfähigkeit dieses Landes. Das heißt, neben der andauernden Zuwanderung, die ohnehin dort vorhanden ist, gibt die Besten aus China, aus Japan, aus Lateinamerika, aus Europa, alle gehen dorthin. Und ich kann es von meinem Institut sagen, würde sagen, 80% aller Studenten bei uns kommen nicht aus den USA. Das heißt, wir verstehen uns eigentlich als eine internationale Universität auf amerikanischem Boden. 20% kommen aus den USA, 80% aus allen anderen Teilen der Welt. Und dieser Brain Drain, der in Richtung USA stattfindet und der ungebrochen ist und der letztendlich Talent in einem Land im großen Ausmaß versammelt, ist natürlich ein ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Teilen der Welt. Was fällt einem zu Europa ein? Leider relativ wenig. Weiß nicht, wer schon die Gelegenheit gehabt hat, dieses Wochenende die deutsche Wochenzeitung Die Zeit zu lesen, in der der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt wieder einmal zur Feder gegriffen hat und beschrieben hat, dass wir eigentlich keine Krise des Euro, sondern eine Krise der Europäischen Union haben. Und ich kann ihm in dem Zusammenhang nur zustimmen. Was steht für Europa auf dem Spiel? Erstens, unser Anteil an der Weltbevölkerung sinkt dramatisch ab. Nicht nur wegen sozusagen mangelnder Geburtenraten in Europa, sondern die Weltbevölkerung wächst weiter. Die Bevölkerung Europas wächst nur in einem geringen Ausmaß. Das heißt, der europäische Anteil wird von in etwa 14% absinken auf in etwa 5%. Das heißt, wir sind ein kleinerer Teil der Weltbevölkerung. Auch unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Anteil am Bruttosozialprodukt der Welt nimmt laufend ab, weil die europäische Wirtschaft weniger schnell wächst als die globale Wirtschaft, falls wir überhaupt über ein Wachstum verfügen. Und das Dritte, was wir haben, wir sind natürlich in einer Selbstlähmung in Europa begriffen, weil ja gerade in den letzten Jahren als Begleitung der Finanz- und Wirtschaftskrise der Nationalismus und die nationale Politikorientierung eine enorme Verstärkung erfahren hat. Also heute glauben wir wieder die Nationalstaaten, dass sie irgendwie das Heil in der eigenständigen Darstellung finden müssen. Manche sagen ja, na gut, Europa wird von Deutschland regiert und Frankreich hat die noble Aufgabe, die Pressekonferenzen durchzuführen. Das ist natürlich ein bisschen eine Überzeichnung, aber wahr ist, dass die europäischen Institutionen, sprich die Kommission und das Europäische Parlament immer schwächer werden und dass wir derzeit nicht diskutieren über mehr europäische Integration, sondern der Weg in Wirklichkeit nach hinten stattfindet. Und das mag man bedauern oder befürworten. Es hat nur eine ganz klare Konsequenz. Wenn Europa in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und in seiner Bevölkerungsgröße ohnehin immer kleiner wird im Vergleich zum Rest der Welt, dann werden natürlich selbst die Großen in Europa international gesehen Zwerge. Und nachdem es diese Herausbildung von Stärkezentren rund um die Welt gibt, ist es eine absolute Illusion zu glauben, dass selbst Länder wie Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien alleine in diesem Konzert der Weltwirtschaft und auch der Weltpolitik bestehen könnten. Wenn es eine Chance gibt, dann kann es nur Europa gemeinsam machen. Das ist auch noch lange keine Garantie, dass das gelingt. Aber es ist die einzige Chance, in diesem Konzert überhaupt eine Rolle zu spielen. Und hier muss man sagen, dass Europa derzeit in die entgegengesetzte Richtung geht, eigentlich keine gemeinsame Orientierung vorhanden ist und in Wirklichkeit selbst Dinge wieder in Frage gestellt werden, die wir schon erreicht gehabt haben. Also jetzt die letzten Tage diskutiert wird, ob jetzt Griechenland aus dem Euro hinausgeht oder nicht, egal wie ernst das zu nehmen ist, ist zumindest ein Indikator, in welche Richtung die Diskussion geht. Wenn diskutiert wird, dass angesichts der Flüchtlingswelle aus Nordafrika Schengen wieder aufgehoben werden sollen und wieder neue Grenzkontrollen eingerichtet werden sollen, ist das ja auch kein Schritt nach vorne, sondern ein Schritt nach hinten. Und wenn, braucht man ja nur die europäische Politik betrachten, ich meine die EU-Kommission und der Herr Barroso kommen ja kaum mehr vor, über das Faktum, dass Europa eine Außenbeauftragte hat, nämlich die Lady Ashton, werden nur mehr höchst Informierte sich daran erinnern können, dass die irgendwann bestellt wurde, aber sozusagen, dass hier es eine gemeinsame außenpolitische Aktivität gäbe, ist nicht sichtbar. Das heißt, zusammengefasst, wenn die Welt sich so weiterentwickelt, wie das derzeit der Fall ist, dann gibt es einen großen Verlierer auf der Welt, und das ist Europa. Es gibt einen Teil der Welt, nämlich die USA, die eine sehr dominante Position behaupten werden. Es gibt mit Sicherheit einen neuen Akteur, der heißt China, über dessen Stabilität man natürlich Zweifel anmelden kann. Und es wird eine Reihe von regionalen Mächten geben, die zu einer Demokratisierung der Weltpolitik beitragen können. Das hat man schon gesehen, als die USA die Auseinandersetzungen mit dem Iran gehabt haben oder die sehr stark zugespitzt wurden, dass zum Beispiel Brasilien hier versucht hat, einen eigenen Weg zu gehen. Das sind also anekdotische Elemente, die darauf hindeuten, dass wir es mit weniger Uniformität in der Weltpolitik zu tun haben werden, sondern dass es hier durchaus zur Artikulation unterschiedlicher Interessen und Bedürfnisse kommen wird. Und um vielleicht für die Einleitung einen Schlusssatz zu formulieren, für Europa ist die Herausforderung ziemlich einfach und klar. Entweder Europa vereinigt sich und wird ein Akteur in der Weltpolitik, oder es wird bedeutungslos.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Gusenbauer. Damit darf ich auch schon die Diskussion eröffnen. Zwei Mikrofondamen haben wir. Wer eine Frage stellen möchte, den bitte ich, ein Zeichen mit der Hand zu geben, und zwar mir. Und dann versuche ich das zu koordinieren. Gell? Zuerst, die erste Wortmeldung war bitte hier.
Mein Name ist Franz Jandl. Sie haben einige Faktoren aufgezählt, wie es zur Machtverteilung kommt. Zu kurz gekommen ist bei mir die militärische Seite. Sie haben ganz kurz angespielt, Amerika hat noch immer sehr viel Potenzial, auch Russland. Aber die Verteilung der Atomwaffen ist ja nicht gleich wie vor 50 Jahren. Wir haben inzwischen Pakistan, wir haben Indien, Brasilien, Argentinien, Israel, wahrscheinlich auch Iran, Korea. Und ich denke, auch diese Faktoren spielen eine Rolle auf die Machtverteilung. Gleich zweite Frage bitte. Ich bin nicht ganz einverstanden, dass Europa nach hinten geht. In den Wirtschaftszahlen schon. Im Gegensatz zu Ihnen muss ich vorausschicken, ich lebe in Asien den größten Teil des Jahres. Und ich sehe dort, dass es einen Mittelstand jetzt geben wird mit der Wertschöpfung, der mit den Verhältnissen dort nicht mehr zufrieden sein wird. Wer es sich leisten kann, kommt nach Europa Urlaub machen, nicht nach Amerika. Viele kommen nach Europa, weil sie eben die Demografie hier schätzen, es weniger Leute gibt. Weil wir in Qualität investieren, Fußgängerzonen machen und so weiter. Suchen Sie mal in Bangkok irgendwo Fußgängerzonen, ne? Zum Beispiel. Also ich glaube, da ist auch Qualität bei uns, die man wirtschaftlich in Zahlen nicht fassen kann.
Okay.
Was bringt eine Fußgängerzone? Okay.
Danke, we got the point. Sozusagen, bitte. Zwei Fragen.
Also zum einen, Militär. Von den militärischen Kapazitäten hat die USA natürlich bei weitem die größten. Und letztendlich ist es so, dass jedes Land, das wirtschaftlich erfolgreich ist, auch dementsprechende militärische Kapazitäten aufbaut. Auch wenn China bisher keine expansive Macht ist auf der Welt, gibt es natürlich eine gewisse chinesische Aufrüstung. Und bisher beschränkt sich halt das Säbelrasseln auf so die chinesischen Kernfragen, nämlich Taiwan und so weiter, also Ein-China-Politik. Aber letztendlich muss man sehen, dort ist eine starke Aufrüstung vorhanden. Die Atomwaffen haben eine zentrale Bedeutung, und das klingt jetzt vielleicht zynisch. Länder, die Atomwaffen haben, sind bedeutend weniger erpressbar. Das ist leider so. Also ich habe keine große Sympathie für das Regime in Nordkorea und auch keine große Sympathie für das iranische System, und es gibt eine Reihe von anderen auch. Aber klar ist schon, dass mit Ländern, die Atomwaffen besitzen, in der internationalen Politik anders umgegangen wird, als mit solchen, die sie nicht besitzen. Und es besteht natürlich zum einen der Trend, dass die Staaten, die Atomwaffen haben, sich bewusst sind über ihren exklusiven Status und daher versuchen zu verhindern, dass es zur Verbreitung von Atomwaffen kommt. Gleichzeitig findet aber trotzdem ein Prozess statt, wo sie stärker verbreitet werden. Also ob Iran jetzt heute schon imstande ist oder im Bälde die Atomwaffe zu bauen, weiß ich nicht. Aber es gibt zumindest Hinweise darauf, dass es nicht mehr allzu lang dauern wird. Und die größte Gefahr, die ich derzeit sehe, ist ja die Atomwaffe in Hand Pakistans, weil das in Wirklichkeit das größte und instabilste Land ist, das wir auf der Welt haben. Und ich meine, neben allen anderen Dingen, die man zu diesem Fall sagen kann, hoffentlich wird jetzt durch die Aktion gegen Osama bin Laden etwas stärker bewusst, was hier in Pakistan vor sich geht. Dass das in Wirklichkeit ein weit größerer Problemherd ist als Afghanistan und verschiedene andere Länder, die eine starke, sagen wir mal, militärische Betonung erfahren hatten in den letzten Jahren und Monaten. Also das ist wirklich gefährlich, denn das Land ist de facto am Auseinanderfallen. So etwas wie Gesellschaft gibt es dort kaum. Das heißt, es ist auch sehr schwierig, mit wem man dort überhaupt redet und zu Vereinbarungen kommt. Und natürlich, wenn eine solche zusammenbrechende Gesellschaft über so etwas wie Gefährliches wie Atombomben verfügt, dann ist es meiner Meinung nach von großer Gefährlichkeit. Das war ja eine der Hauptsorgen, die es gegeben hat, auch beim Auseinanderbruch der Sowjetunion, nicht? Führt das dazu, dass es zu einer Weiterverbreitung der Nukleartechnologie um die Welt kommt? Das hat zumindest zu diesem Zeitpunkt eingedämmt werden können. Also das heißt, die militärische Frage spielt eine Rolle. Niemand gibt im Übrigen für Militärausgaben so viel aus wie alle europäischen Staaten gemeinsam. nur führt es halt zu geringer Effizienz, weil halt, also das ist eine eigene Diskussion, das halt so verwendet wird, wie es verwendet wird. So, und zur zweiten Frage, unsere Europa Lebensqualität und
Disneyland.
Ich wollte gerade sagen, ja, also natürlich, Disneyland ist auch nett, wenn man es will. Ja? Und wir können natürlich hergehen und sagen, wir machen aus Europa ein riesengroßes Freiluftmuseum, ja? Und aus der arabischen Welt und aus China und aus dem asiatischen Raum kommen die Leute dann halt zu uns und besuchen uns und verbringen hier ihren Urlaub. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass das natürlich mit der Art von Wertschöpfung, die wir bisher in Europa aufgebaut haben, auch mit industrieller und mit Dienstleistungswertschöpfung relativ wenig zu tun hat. Also wenn wir uns damit zufrieden geben, dass wir, ich bin jetzt ganz polemisch, ja, die Pausentrottel der Asiaten sind, dann ist das auch ein Programm. Ich glaube nicht, dass das dazu ausreicht, sozusagen einen Kontinent in dieser Dimension auch bei der Lebensqualität aufrechtzuerhalten.
Okay, danke sehr, bitte.
Zwei Fragen noch zu Fakten, wie Sie das einschätzen. Das eine, die arabisch-islamische Welt ist jetzt noch nicht vorgekommen. Denken Sie, dass da, wenn es Reformen in diesen islamischen Staaten gibt, das eine andere Bedeutung als sozusagen der große Terrorist der Welt sein könnte? Und die zweite Frage bezieht sich auf Afrika. Auch das ist nicht vorgekommen. Das ist zu allen politischen Zeiten als Rohstofflager sozusagen der Mächtigen benutzt worden. Bleibt das so, nur mit anderen Benutzern, also wenn man China sieht und ohne eigenständige Relevanz in Zukunft?
Danke sehr.
Bitte. Also zur arabischen Welt. Ich glaube, das ist wichtig, ist einmal festzuhalten, dass diese revolutionären Veränderungen in einzelnen Ländern zumindest einmal eines bestätigt haben. Es scheint keinen unauflösbaren Widerspruch zwischen Demokratiebedürfnis und Islam zu geben. Also das, was über Jahre gesagt wurde, Islam und Demokratie sind miteinander unverträglich, das ist zumindest vom artikulierten Bedürfnis her mal nicht richtig. Weil viele der Bewegungen, die dort stattfinden, gehen in Richtung mehr Demokratie und gehen in Richtung mehr Freiheit. Das Zweite ist, nicht alle diese Länder waren jetzt in erster Linie terroristische Länder. Nicht? Also, ich weise nur darauf hin, dass der Westen ja mit dem Gaddafi-Regime gute Deals gemacht hat, um sozusagen dort die Al-Qaida-Zellen einzudämmen, gleichzeitig die Flüchtlingslager aufzubauen, mit denen die Flüchtlinge aus Afrika von Europa abgehalten wurden. Also nicht jedes dieser Länder ist jetzt unter dem Titel Terrorismus gelaufen. Was sie aber alle gemeinsam gehabt haben, im unterschiedlichen Ausmaß, ist, dass das halt kleptokratische Systeme waren, das heißt, wo es eine kleinere oder größere Oberschicht gegeben hat, die sich in einem massiven Ausmaß bedient hat, während die Lebensbedürfnisse der Bevölkerung im Hintergrund gestanden sind. Und jetzt ist es natürlich in einem Land wie Libyen nur etwas anders als in einem Land wie Ägypten, weil Ägypten hat sehr viele Einwohner und relativ geringe ökonomische Basis. Libyen hat sehr viele natürliche Ressourcen, also vor allem natürlich Erdöl und Erdgas und eine relativ kleine Bevölkerung. Das heißt, bei denen wäre es viel einfacher gewesen, die ökonomischen und sozialen Lebensbedürfnisse der Leute zu befriedigen, als das in einem Land wie Ägypten der Fall ist, wo das eine große Herausforderung sein wird. Aber letztendlich zieht sich dieser Charakter von autoritär kleptokratischen Systemen über den gesamten arabischen Raum durch. Und so wie es zumindest bisher ausschaut, werden vielleicht nicht alle Länder jetzt Teil dieser revolutionären Veränderungen sein. Bin mir nicht sicher, ob nicht noch einige dazukommen. Also sollte das Regime in Syrien wirklich fallen, glaube ich, dass es auch relativ gute Chancen gibt, dass die Bewegungen sich in Saudi-Arabien und in anderen Ländern verstärken, auch wenn hier vielleicht der Westen nicht dieselbe unterstützende Funktion immer einnehmen wird, wie das in Libyen oder in Ägypten der Fall gewesen ist. Aber die arabische Welt verändert sich radikal. Und wir dürfen nicht die Illusion haben, dass jetzt überall in diesen Ländern jetzt Westminster-Demokratien herauskommen werden. Es wird demokratischer sein als bisher. Es wird das politische System in Tunesien wahrscheinlich dem europäischen System ähnlicher sein, als das System, das vielleicht in Libyen irgendwann einmal herauskommt. Aber von der Tendenz her wird sich die gesamte arabische Welt verändern. Die stabilsten Staaten dort werden die kleinen Golfstaaten, also die Emirate sein, weil die eine kleine Bevölkerung und großen Reichtum haben und daher auch mit dem, was vorhanden ist, die Leute befriedigen können. Aber auch dort würde ich erwarten, dass die Zeit der Scheiks in ihrer Funktion als Potentaten eher in Richtung britisches System übergehen wird. Also irgendwann wird man die Scheiks zu so folkloristischen Anlässen haben, wie heute die britische Königin, bloß irgendwelchen Hochzeiten und sonstigen. Aber die politische Macht wird sozusagen von zivileren Organen ausgeübt werden. Das heißt, auch in den Ländern, wo jetzt nicht zu erwarten ist, dass es eine Revolution im ersten Schritt geben wird, erwarte ich, dass es eine tendenzielle Veränderung in Richtung konstitutioneller Monarchie gibt. Und das heißt natürlich, dass es für Israel und die USA in dieser Region enger wird. Das heißt, dass es enger wird, weil natürlich bisher Israel sehr stark darauf hat aufbauen können zu sagen, also wir sind die einzige Demokratie in dieser Region, schaut euch rundherum das an, das sind alles Diktatoren und teilweise Terroristen und so weiter und so fort. Dieses wesentliche Unterscheidungsmerkmal wird jetzt wegfallen. Das heißt, ich erwarte, dass es für den Nahost-Friedensprozess eine wesentliche Veränderung der Sachlage gibt. Und was am Ende das politische System im arabischen Raum sein wird, ob das stärker sein wird, so das malaysische Modell, das noch auch autoritäre Züge trägt, aber auch Wahlen hat, oder ob das stärker das türkische Modell sein wird, wo es tatsächliche Wahlen gibt, aber der Staat noch nicht aller autoritären Elemente entkleidet ist, wenn man vor allem an den Umgang mit Journalisten in der Türkei denkt. Oder ob es eine neue Form von arabischer Demokratie geben wird, das steht meiner Meinung nach noch in den Sternen. Und was die Frage Afrika betrifft, das Problem, das ich bei der Analyse Afrikas sehe, ist das folgende. Dort sind enorme Rohstoffe vorhanden. Das war schon immer so. Die haben nicht unbedingt zum Reichtum der Völker geführt. Auch aufgrund der politischen Verhältnisse, aufgrund des Erbes des Kolonialismus, nach wie vor der Präsenz aller unterschiedlichen europäischen und amerikanischen Mächte auf diesem Kontinent. Aber es ändert sich etwas. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die wirtschaftliche Entwicklung jetzt in Mosambik, wo das Land das erste Mal, würde ich sagen, der Unabhängigkeit, auch mit sehr starker Unterstützung Chinas, einen Aufschwung hat, der durchaus bemerkenswert ist. Also auch was die Wirtschaftswachstumsraten betrifft und auch was den Aufbau öffentlicher Infrastruktur betrifft. Das ist schon bemerkenswert und gibt Hoffnung darauf, dass in einzelnen Ländern sich etwas Positives entwickeln kann. Was man heute schwer abschätzen kann, ist, ob das eine kontinentale Entwicklung sein wird. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Mosambik als ein positives Beispiel nenne, hat man dann wieder solche Auseinandersetzungen wie in Côte d'Ivoire, wo ein Potentat nicht akzeptiert, dass er abgewählt wurde und das Land in einen Bürgerkrieg stürzt. Und du hast auch eine sehr unterschiedliche Entwicklung, was die Binnenstaaten am afrikanischen Kontinent betrifft und denen, die an der Küste sind. Ich sehe Afrika auch aufgrund meiner vielen Diskussionen mit dem Romano Prodi, der ja der Afrika-Beauftragte der Vereinten Nationen ist, von der Tendenz her positiv. Aber ich gebe zu, dass ich schon in den vergangenen 20 Jahren öfters Afrika sehr positiv gesehen habe und meine Hoffnungen sich dann nicht immer letztendlich eingelöst haben. Ich glaube halt nach wie vor, dass in diesem afrikanischen Kontinent entscheidend ist, und das kann man nicht vom Reißbrett aus verordnen, sondern es muss eine Entwicklung sein, du brauchst in den strategischen Kernländern simultan eine politische Stabilität und eine positive wirtschaftliche Entwicklung, dann kann sich in Afrika sehr viel drehen. Also wenn du gleichzeitig zum Beispiel in Südafrika, in Angola, in Nigeria, in Ägypten, um sozusagen jetzt die vier ganz großen zu nennen, eine gleichzeitig positive Entwicklung hast, dann kann sich das Antlitz des gesamten Kontinents sehr, sehr rasch verhindern.
Darf ich da nachfragen, wie denn die Rolle Europas in Afrika aussieht? Von der Chinas haben wir schon gehört, aber was machen wir dort?
Das Problem ist, dass es keine europäische Afrika-Politik gibt, weil nach wie vor die Ex-Kolonialmächte, Frankreich, Großbritannien, in einem gewissen Ausmaß auch Deutschland, aber in erster Linie Frankreich und Großbritannien, dort ihr eigenes Spiel machen. Ja. Und ich will nicht in Details gehen, aber ich habe das zwar nicht auf eigenen Leib erlebt, aber zumindest aus ganz, ganz enger Anschauung, wie die österreichischen Geiseln da in der Wüste festgehalten wurden. Und wir uns ja die Frage gestellt haben, wie kriegen wir die raus? Das war eine sehr, sehr spannende und lehrreiche Zeit. Weil da habe ich nämlich einmal richtig mitbekommen, was es heißt, welche Rolle europäische Geheimdienste und amerikanische in der Wüste spielen. Und in der Wüste, wo die festgehalten wurden, hast du quasi alles beieinander gehabt. Die Amerikaner, die Briten, die Deutschen, die Franzosen, also jetzt auf der Ebene von Geheimdiensten. Dann hast du natürlich noch die einzelnen Stämme gehabt in der Wüste, dann hast du die einzelnen Staaten gehabt, wie die Libyer und die Malis, die ihre Rolle gespielt haben. Also von außen her schaut das alles so einfach aus. Nicht? Du schaust auf die Landkarten und du siehst die gezirkelten Grenzen, die irgendwann von den Kolonialherren gezogen worden sind. Aber wenn du dann ein einziges Mal mit einem Problemfall dort zu tun hast und siehst, welche alten Interessen und alten Mächte und neuen Interessen und neuen Mächte auf ganz, ganz engen Raum zusammenkommen, dann sieht man, wie komplex und wie verhaftet dieser Kontinent leider noch immer in der kolonialen Tradition ist. Und daher gibt es auch nicht so etwas, was man eine gemeinsame europäische Afrika-Politik nennen könnte.
Alles klar. Danke sehr. Bitte die nächste Frage.
Ja, ich hätte noch eine Frage zur Wirtschaftsmacht China. Sie erwähnt in der Einleitung, dass Sie als Hauptproblem sehen, ich glaube bis 2050 haben Sie gesagt, der Bevölkerungsrückgang von China durch die Einfamilienpolitik, aber bis jetzt hat China keine Bestrebung gemacht, dagegen zu wirken. Was jetzt Familienpolitik anbelangt, zum Beispiel, wie man es in Europa macht, wäre das nicht ein Weg, zum Beispiel, um das zu verhindern? Und falls das nicht funktionieren sollte, haben Sie auch erwähnt, ist ja währungspolitisch China so eng mit der USA verknüpft. Falls China als Wirtschaftsmacht scheitert, zieht es dann nicht die Vereinigten Staaten mit? Und zuletzt noch die Frage, China probiert in letzter Zeit, die chinesische Währung auf dem Weltmarkt zu etablieren. Da gibt es erste Experimente schon in Vietnam und so weiter. Wie ist das einzuschätzen?
Danke.
Also zum einen ist es so, ich würde es sehr begrüßen, wenn der Renminbi eine international konvertible Währung wird, weil natürlich dann das währungspolitische Gefüge auf der Welt noch stärker entsprechen würde, auch den wirtschaftlichen Realitäten, die vorhanden sind. Und die Gefahr, dass eine der beiden relevanten Währungen, also Dollar oder Euro von außen unter Druck gesetzt wird, jetzt egal in welche Richtung, Aufwertung oder Abwertung, natürlich viel geringer ist, wenn du mehrere Weltwährungen hast. Also wenn, ich weiß nicht, derzeit ist das Verteilungsverhältnis in etwa 60-40, also 60% Dollar, 40% Euro, also Euro nicht ganz 40%, wenn man ein bisschen was für Franken und Pfund auch noch ins Kalkül ziehen muss, aber das ist natürlich klein von den Größenverhältnissen her. Wenn sozusagen die chinesische Währung, ich weiß nicht, auch 20% oder 25% Anteil hätte an dem, was währungsmäßig auf der Welt passiert, dann hätte das den Vorteil, dass wir breiter aufgestellt sind und eine stärkere Identität zwischen Weltwährungen und relevanten Wirtschaften in der Welt vorhanden wäre. Gleichzeitig heißt es aber natürlich auch, dass die dadurch mehr mitzureden haben. Das ist völlig klar. Wenn du eine Weltwährung hast, dann sitzt du am Tisch. Während wenn du keine hast, bist du eben nur sekundär mit dabei, sozusagen als Appendix des Dollar. In dem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, was muss alles geschehen bis dorthin? Denn bisher haben wir die Chinesen den Renminbi abgeschottet. Wenn du jetzt eine international handelbare Währung hast, dann ändert sich natürlich auch im Land einiges. Weil du kannst natürlich durch Kapitalverkehrskontrollen und so weiter nie mehr diesen Zustand erreichen, den du vorher gehabt hast. Das heißt, dieser Schritt, eine frei konvertierbare Währung zu platzieren, heißt natürlich auch eine zusätzliche Öffnung der chinesischen Wirtschaft und des chinesischen Marktes. Und das bedeutet natürlich kehrum, dass einzelne der Steuerungsinstrumente, die bisher dem chinesischen Kommando unterlegen sind, nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, es führt nicht nur zu einem größeren Einfluss Chinas, es führt nicht nur zu einer größeren Verantwortung Chinas, sondern es heißt auch, im Inneren zu akzeptieren, dass man nicht mehr die hundertprozentige Kontrolle hat. Das Zweite ist, in China Bevölkerungspolitik zu machen, ist eine enorm schwierige Angelegenheit. Denn was haben wir für eine Situation? Du hast 1,4 Milliarden Menschen. Die muss man mal ernähren. Das klingt einfacher, als es ist. Denn in Zeiten der eisernen Reisschüssel war das noch eine andere Herausforderung als jetzt. Wenn wir bedenken, dass ein Teil der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas sich ja auch umsetzt in anderen Ernährungsgewohnheiten, das heißt auch in einem höheren Konsum von Proteinen, also jeglicher Art von Fleisch im Wesentlichen, dann muss einem ja im Klaren sein, was alleine von den Anbaugebieten auf der Welt es bedeutet, wenn, sagen wir, 1,4 Milliarden Menschen jedes Jahr im Durchschnitt um 1 Kilogramm mehr Fleisch essen. Und das ist jetzt beim bisherigen Proteinkonsum, der in China im Durchschnitt vorhanden ist, noch gar nicht so viel, wenn wir sagen, die essen im Schnitt 1 Kilo mehr Fleisch. Das heißt, das muss ja alles irgendwo angebaut und letztendlich produziert werden. Und hier reden wir über ganz gigantische Flächen, nachdem wir die kennen ja die ganzen Konversionsraten, also wie viel Kilo Pflanzen man braucht, um ein Kilo Hühnerfleisch oder Schweinefleisch oder Rind oder anderes zu produzieren. Das erfordert ja eine Vervielfachung verfügbarer Flächen. Das heißt, was ich meine ist, 1,4 Milliarden Menschen zu ernähren, vor dem Hintergrund auch geänderter Ernährungsgewohnheiten, ist schon mal eine große Herausforderung. Und dass jetzt eine chinesische Regierung nicht unbedingt herantritt und sagt, das müssen jetzt 2 Milliarden sein, wenn das eh schon mit 1,4 Milliarden eine große Herausforderung ist, ist eine nachvollziehbare Überlegung. Kehrum ist es natürlich so, dass am langen Ende sich die Bevölkerung verkleinert. Und jetzt kann man sagen, naja, das macht ja auch nichts, wenn es nicht mehr 1,4 Milliarden sind, sondern irgendwann nur mehr 1,2 oder 1,1 Milliarden. Es macht schon was, weil zum einen natürlich eine Bevölkerung, die schrumpft, eine viel geringere Dynamik hat als eine wachsende Bevölkerung. Und zum Zweiten muss man ja dazu rechnen, die steigende Lebenserwartung. Das heißt, der Anteil der Älteren an der Bevölkerung steigt natürlich überproportional an. Und daher sind die zwei Felsen, zwischen denen die chinesische Führung navigieren muss, so wie Skylla und Charybdis, auf der einen Seite durch familienpolitische Maßnahmen vielleicht einen Beitrag zum Bevölkerungswachstum zu leisten und damit die Ernährungsproblematik weiter zu verschärfen. Und auf der anderen Seite das Problem hat einer schrumpfenden und älter werdenden Bevölkerung und irgendwann geht die Dynamik verloren. Da dazwischen vernünftige Politik zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer.
Okay, so viel zu China, bitte.
Herr Gusenbauer, ich möchte auch Ihre eigene Rolle in den Machtkämpfen dieser Welt betonen. Sie sind ja bekanntlich Berater vom kasachischen Diktator Nursultan. Und ich kann das nicht ganz so gut wie Christian Rainer im Profil, deswegen möchte ich ihn kurz zitieren. Unter dem Leitartikel Zynismus der Macht schrieb Rainer in Ausgabe 6, Gusenbauer ist nicht unterwegs, um globale Sicherheit oder das ökonomische Vorkommen eines ihm anvertrauten Staates zu sichern. Er arbeitet ausschließlich für sein eigenes Fortkommen und das als Söldner des Diktators, den er wortreich verteidigt. Ich bin nicht immer der Meinung von Christian Rainer, aber in diesem Fall ja schon. Herr Swoboda, Ihr Parteikollege, hat Ihnen auch klar und deutlich gesagt, was er von diesen Aktivitäten, die Sie da machen, hält, nämlich gar nichts. Ich bin auch seiner Meinung. Ich finde es eine Schande für die Demokratie und erst recht für die Sozialdemokratie, dass Sie tätig werden und viel Geld verdienen, um Diktatoren ein Renommee zu verschaffen, das sie nicht verdient haben.
Tja. Na, jetzt hätten wir eigentlich eine politische Wortmeldung auch gehabt. Ne?
Ja.
Hat eh lang genug gedauert, bis das sowas daherkommt.
Aber bitte.
Um dazu jenseits aller Polemik vielleicht einen inhaltlichen Beitrag zu leisten, der ja nicht von jedem Organ des österreichischen Journalismus heute mehr geleistet wird. Das ist ja ein Problem, das wir in unserem Land haben. Auch, schauen Sie, über Akteure der österreichischen Politik will ich mich gar nicht äußern. Das wäre ein eigenes Thema. Da gibt es aber Berufenere dazu. Schauen Sie, was Kasachstan betrifft, ich weiß nicht, wie stark Sie sich mit diesem Land auseinandergesetzt haben und woher Sie die Grundlage Ihrer Polemik nehmen. Kasachstan ist seit 20 Jahren unabhängig und war vorher Teil der Sowjetunion und ist der neuntgrößte Staat der Erde flächenmäßig, also in etwa so groß wie Westeuropa. Allerdings nur von 16 Millionen Menschen bewohnt und ist in einem, wenn man so will, geostrategisch ganz sensiblen Bereich zwischen China auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite und natürlich auch ausgesetzt dem geostrategischen Einfluss sowohl der Türkei als auch des Iran. Und die Frage, wie sich dieses Land in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickelt, ist, so meine ich, von enormer geopolitischer Bedeutung. Denn wenn dort eine Auseinandersetzung stattfindet, sei es eine innere oder eine militärische Auseinandersetzung mit einer der beteiligten Mächte, dann haben wir es zu tun mit einer kriegerischen Auseinandersetzung, die Weltmächte involviert in einem Ausmaß, wie wir das zum Glück schon lange nicht gehabt haben. So, und jetzt ist die Begehrlichkeit in diesem Land natürlich ganz besonders groß, nachdem es sich um große Vorkommen von Erdöl, Erdgas, Uran und anderen Rohstoffen handelt. Und auch enorme Flächen vorhanden sind für mögliche landwirtschaftliche Produktion. Also China wollte ja bereits einzelne Teile des kasachischen Territoriums zur Verfügung haben für eigene landwirtschaftliche Produktion, die sie selber in China nicht zur Verfügung haben. Das heißt, dieses Land ist geostrategisch von entscheidender Bedeutung. So, und jetzt haben wir dort ein politisches System, das dadurch gekennzeichnet ist, dass Nazarbayev dort seit 20 Jahren der Staatschef ist. Im Übrigen vorher schon in der Zeit der Sowjetunion der Ministerpräsident dieser Teilrepublik gewesen ist. Und das ist im Wesentlichen ein autokratisches System. Wie im Übrigen alle Staaten in dieser Region. Also egal, ob das Tadschikistan, Usbekistan und so weiter ist.
Ist es auch ein kleptokratisches, was Sie vorhin bei den...
Ich würde sagen, dass das Ausmaß der Korruption in diesem Land nicht geringer ist als in den anderen Ländern dieser Region. Was es allerdings ist, und das unterscheidet es zum Beispiel von Usbekistan und anderen Ländern, es ist im Inneren weniger blutig. Also es gibt keine jetzt Auseinandersetzungen und die Leute werden jetzt irgendwie mit Waffengewalt verfolgt. Was es auch nicht gibt, ist, dass permanente bürgerkriegsähnliche Zustände vorhanden sind. Jetzt kann man sagen, weil die Diktatur so gut funktioniert, glaube ich weniger. Es hängt halt auch damit zusammen, dass das Land reich ist. Und in der Zwischenzeit ein Bruttosozialprodukt pro Kopf von $9,000 hat und dass dieser Reichtum nicht so verteilt ist, wie ich mir das vorstelle, aber bedeutend besser, als es in dieser Region üblich ist. Das heißt, du hast dort halt einen breiten Mittelstand, egal ob in Almaty oder in Astana, und du hast dort eine Bevölkerung, ist auch natürlich viel leichter bei einer kleinen Bevölkerung und bei einem reichen Land, das an verschiedenen Bildungsinitiativen partizipieren kann. So, und jetzt geht es darum, meiner Meinung nach, dass dieses Land erstens geopolitisch stabil bleibt und zum Zweiten geht es darum, dass dort schrittweise eine Demokratisierung stattfindet.
Okay, gerne mal kurz fassen, damit wir vielleicht auf die große breite Diskussion wieder zurückkehren. Wie ist es denn moralisch vertretbar, hier diesen Autokraten zu beraten?
Ja, das versuche ich ja gerade zu erklären. Der Punkt ist, ich berate ja nicht den Präsidenten persönlich, sondern ich berate die kasachische Regierung im Prinzip, welche internationale Politik sie machen sollten. Also im Prinzip ist die Innenpolitik dieses Landes nicht meine Angelegenheit. Kehrum gibt es aber einen inneren Zusammenhang zwischen der Innenpolitik und der Außenpolitik. Und ich habe ein Interesse daran, dass dieses Land sich schrittweise demokratisiert. Ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass das in kurzer Zeit eine Westminster-Demokratie wird, aber dass es einen zumindest ähnlichen Weg geht wie Russland, vielleicht sogar darüber hinausgehend.
Ja, reiner Unrecht, wenn man sagt, okay, damit darf man kein Geld verdienen.
Reiner ist erstens ahnungslos, ja, hat sich mit diesem Land noch nie auseinandergesetzt, kann einer Diskussion zu diesem Land keine 5 Minuten standhalten, ja, und schreibt jetzt, was soll ich Ihnen erzählen, was Journalisten so manchmal schreiben. Also das wissen Sie, das ist sehr bedeutend besser.
Hier passiert ja seriöser Journalismus in Oberösterreich.
Und ich will einen Punkt noch dazu sagen. Ich habe das letzte Mal auch einigen Kollegen vorgeschlagen. Ich bin ja in diesem Club of Madrid. Das ist eine Vereinigung ehemaliger Staats- und Regierungschefs. Und da habe ich gemeint, wir sollten überhaupt hergehen und versuchen, einzelne Länder, die, wenn man so will, noch keine Demokratien sind, man sollte denen offensiv anbieten, dass sich ehemalige Staats- und Regierungschefs zur Verfügung stellen, um denen nicht als feindliche, sondern als durchaus freundlich gesinnte Berater zur Seite stellen, um diese Staaten auf einem bestimmten Weg zu begleiten. Denn ich glaube, dass man damit eine echte Zivilisierung der Verhältnisse erreichen kann. Und ehrlich gesagt, mit einem Profilleitartikel änderst du nicht die Welt. Du änderst die Welt dadurch, indem du versuchst, realistische Veränderungen zu erreichen, damit das Ganze eine vernünftige Entwicklung nimmt. Ich glaube, das wäre im Übrigen nicht nur für Kasachstan gut, sondern auch für andere Staaten.
Okay, danke sehr. Diesen Punkt.
Bitte. Lanz Christian von der Johannes Kepler Universität. Mich würde interessieren, laut Wikipedia sind Sie 2006 Teilnehmer an der Bilderberger Konferenz gewesen. Wie sehen dort diese elitären Kreise das Verständnis von Macht?
Das sollte man vielleicht kurz erklären. Was ist die Bilderberger Konferenz?
Was ist die Bilderberger Konferenz? Also im Prinzip ist es eines der vielen Diskussionsforen zwischen Europa und den USA, soweit ich weiß, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, in irgendeinem holländischen Hotel, das glaube ich Bilderberg geheißen hat. Und im Prinzip gibt es dort einmal eine Jahrestagung, da sind glaube ich 168 Teilnehmer eingeladen. Und was das Ganze so geheimnisvoll macht, ist, dort kann man nur hinfahren und persönlich teilnehmen, also ohne Mitarbeiter, ohne Sekretäre oder sonst was, sondern reines Konklave. Damit steigt natürlich der Charakter des Geheimnisvollen. Journalisten, außer denen, die dort als Teilnehmer teilnehmen, sind auch nicht zugelassen. So, und dort gibt es dann meistens ein Programm, wo so in 1,5 Stunden Abständen unterschiedliche Themen diskutiert werden. Gibt es dann meistens 3-4 Panelists, die irgendwie ihre Positionen vortragen und dann gibt es halt die Möglichkeit dazu, Stellung zu beziehen und nach 1,5 Stunden ist das Thema abgehandelt und man geht zum nächsten über. Und das ist im Wesentlichen 4 Tage lang eine sehr intensive und qualitativ hochwertige Auseinandersetzung.
Entschuldige, meine Frage, aber dadurch, dass es kein Kommuniqué gibt oder dass es keinen Abschlussbericht gibt, ist diese Bilderberg-Konferenz Basis unzählige Verschwörungstheorien, die da dutzende Sachen hinein geheimnissen. Was ist wirklich dran?
Ich kann nur sagen, ich habe das als eine intellektuell und politisch interessante Veranstaltung empfunden, aber Verschwörungscharakter hat es für mich keinen gehabt. Es werden ja dort auch keine Beschlüsse gefasst und man hat gesagt, jetzt machen wir dieses oder jenes. Und wer macht es dann auch? Ja? Es ist auch so, dass die Anzahl der jetzt wirklich aktiven Staats- und Regierungschefs, die an diesen Konferenzen teilnehmen, ich weiß nicht, sind 3, 4, 5 unter den 168 dabei, aber es sind in erster Linie natürlich Leute aus der Wirtschaft, es sind Leute aus den Medien, es sind Leute aus den Thinktanks und Universitäten und es sind eine Reihe von ehemaligen Staats- und Regierungschefs, aber aktive eher relativ weniger. Das heißt, ich hätte nicht den Eindruck gewonnen, dass das eine Verschwörungskonferenz ist, aber ich bin ja seither nicht mehr eingeladen worden. Leider, okay. Sage ich.
Gut. Genau, das war die Zentrale. Okay, die Frage war, wie verstehen dort die Leute Macht? Okay, bitte.
Ich würde sagen, die haben keinen einheitlichen Machtbegriff. Es sind 168 verschiedene und ich glaube, dass ein amerikanischer Vizepräsident davon ein anderes Verständnis hat als der Kolumnist der Financial Times.
Mhm. Macht sei, nach einer Formel, die gerade publiziert wurde, Ressourcen mal Netzwerke. Das ist ja, wenn der amerikanische Präsident null Ressourcen hat wegen Überschuldung, dann auch nicht richtig, ne? 0 mal 1 ist 0, das stimmt ja auch nicht beim Obama.
Das ist das Problem, wenn man versucht, Politik mit mathematischen Formeln zu erklären. Das greift dann bei all meiner Wertschätzung für die Mathematik dann doch ein bisschen zu kurz. Heute ist die Komposition der Macht bedeutend vielfältiger als zu Zeiten, wie die Gesellschaften primitiver waren. Es ist doch völlig logisch, wenn man in einer globalisierten Welt lebt mit all den Zusammenhängen, die es heute gibt, ökonomisch, politisch, medial, technologisch, dass die Komposition der Macht heute andere Ingredienzien hat und nicht auf die einfache Ebene zurückzuführen ist, Ressourcen mal Netzwerke. Das nehme ich an, ist eine journalistische Erklärung. Aber natürlich, weil es um die Vereinfachung geht. Aber ich glaube, das trägt trägt nicht Geltung dem, was heute dafür notwendig ist. Und der amerikanische Präsident, selbst wenn er ein überschuldetes Budget hat, wird nach wie vor von großer Bedeutung sein, weil halt Ressourcen nicht nur Geld ist, sondern das ist halt auch die nach wie vor vorhandene Wirtschaftskraft dieses Landes. Das ist nach wie vor die militärischen Kapazitäten, nach wie vor die medialen und kulturellen Kapazitäten, die dieses Land hat. Wenn man braucht nur schauen, welche, ob es einem passt oder nicht, aber welche Rolle Hollywood auf der Welt spielt als ein Synonym für kulturelle Hegemonie, die von Seiten der USA ausgeübt wird. Ja, das heißt, der Ressourcenbegriff ist schon etwas differenzierter zu betrachten als nur die Frage, haben Sie jetzt einmal mehr Staatsschulden oder nicht?
Gut, danke, bitte. Da war die nächste.
So, ich mache die Frage relativ einfach und kurz. Meine Frage ist im Zusammenhang mit der Weltmacht USA. Wie sehen Sie die Abhängigkeit, sage ich mal, von der Wirtschaft und der Militärmacht oder von der Militärpräsenz, wenn diese Militärpräsenz genommen wird und wenn der US-Dollar eigentlich weiterhin seinen Alleinanspruch oder seine führende Rolle in den Devisenaustausch weiterhin verliert? Also angenommen, jetzt die USA verliert vollkommen ihre militärische Präsenz, was wäre dann von dieser Führungsrolle und auch von dieser Wirtschaftsmacht noch übrig?
Also wie ich zuerst schon gesagt habe, ich glaube, dass die Macht heute vielfältiger zusammengesetzt ist. Und selbst wenn der Dollar heute sich anderen Weltwährungen gegenüber sieht, wird es ihn nach wie vor als eine oder die relevante Währung geben. Das Zweite ist, es wird sich auch an der kulturellen Hegemonie der USA auf absehbare Zeit meiner Meinung nach relativ wenig ändern. Nicht nur wegen der kulturellen Institutionen, die dort vorhanden sind, sondern auch wegen des Brain Drains, den ich schon vorher angesprochen habe. Und die militärischen Kapazitäten der USA werden nicht geringer. Nur was wir feststellen ist, wir haben es zu tun mit einer tendenziell sinkenden politischen Profitrate militärischer Auseinandersetzungen. Das heißt, erstens bringt einem ein Krieg politisch immer weniger und zweitens kann selbst ein Land wie die USA nicht gleichzeitig auf sehr vielen Orten der Welt Krieg führen. Und die amerikanische Zurückhaltung zum Beispiel in Libyen zu intervenieren, hat nicht nur zu tun gehabt mit dem Umstand, dass sie nicht gesehen haben, was da wirklich dabei herauskommen soll, sondern hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass sie sagen, okay, wir haben ja den Irak und wir haben Afghanistan und wir haben eine Reihe von anderen Konfliktherden. Es gibt begrenzte Möglichkeiten, in denen sich heute eine solche Weltmacht engagieren kann. Weil, wenn es etwas gibt, was ja positiv ist, Krieg ist so teuer geworden, dass die Neigung zu kriegerischen Auseinandersetzungen zumindest von der Tendenz her geringer wird.
Na, das braucht ja auch jemanden, der das dann einfährt, ne? So wie der Vizepräsident unter Bush. Der hat ja dann doch gute Geschäfte gemacht.
Das ist individuell, ja, für manche noch immer ein gutes Geschäft ist, das will ich gar nicht bestreiten.
Okay, alles klar, bitte.
Bekanntlich kommt es ja meistens anders, als man vorher denkt. Wie groß schätzen Sie das Veränderungspotenzial durch den Klimawandel ein, sprich höherer Meerespegel, Missernten, Versorgungsschwierigkeiten mit Lebensmitteln und die politischen Folgen davon?
Danke sehr.
Also, der steigende Meeresspiegel ist ja bereits eine Realität. Also das sehen wir in verschiedenen Ländern der Welt. Mir ist ja das erst bewusst geworden, in dem dramatischen Ausmaß, als Österreich kandidiert hat für einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da musste ja Wahlkampf machen und jedes Land hat eine Stimme. Egal, ob das jetzt eine kleine karibische Insel ist oder ob das China ist, jedes Land hat eine Stimme. Das heißt, all die Inselstaaten, vor allem im Pazifik, der es ja viele gibt, haben eine ganz entscheidende Bedeutung. Und eines der Länder, das die koordiniert ist Papua-Neuguinea. Und daher habe ich mich mit dem Ministerpräsidenten von Papua-Neuguinea des Öfteren auseinandergesetzt und habe versucht, auch seine Probleme kennenzulernen. Und der hat mir zum Beispiel geschildert, wie einzelne Atolle in der Zwischenzeit verschwunden sind. Durch das Steigen des Meerwasserspiegels dort einfach kein Leben mehr möglich ist und diese Atolle verschwinden. Und dann sagt man, okay, haben viel Land und können vielleicht am Festland wohnen. Aber jetzt muss man sich vorstellen, was das an kultureller Herausforderung für die Menschen bedeutet. Dort haben auf diesen Inseln Menschen gelebt, die, weiß nicht, Jahrhunderte, Jahrtausende dort gelebt haben und im Wesentlichen nichts anderes gemacht haben, als von den Früchten und Pflanzen, die es halt auf der Insel gibt, immer gelebt haben. Jetzt gibt es diese Insel nicht mehr und jetzt werden die aufs Festland verfrachtet und kriegen dort sozusagen Unterschlupf, Wohnung und so weiter. Aber es wird natürlich erwartet, dass die dort irgendeiner Art von Arbeit oder Beschäftigung nachgehen. Nur für die ist Arbeit im klassischen Sinn der arbeitsteiligen Gesellschaft, die sich bei uns in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat, überhaupt kein Begriff. Die können damit gar nichts anfangen. Die haben irgendwie ihre Bäume und sonst was primitiv bewirtschaftet und davon gelebt. Also was ich damit meine ist, da geht es ja nicht nur darum, dass jetzt einzelne Teile der Welt versinken, sondern dass enorme zivilisatorische und kulturelle Herausforderungen auf die Menschen zukommen. Und das ist jetzt vielleicht leicht verständlich am Beispiel Papua-Neuguineas, aber wird viel schwieriger vielleicht bei anderen Teilen der Welt. Das heißt, das wird, nachdem ich davon überzeugt bin, dass jede reale Entwicklung, sei sie ökonomischer Natur, sei sie zivilisatorischer Natur, auch immer eine Auswirkung auf die Politik hat, wird natürlich die Klimaveränderung auf Sicht eine enorme Veränderung hervorrufen. Und was die Ernährungssituation betrifft, kann man ja nur hoffen, dass die Bilanz eine positive ist. Was meine ich damit? Wir haben ja eine zunehmende Verstädterung auf der Welt. Das ist ein Trend, der zweifelsohne vorhanden ist. Das heißt, es kommt durch die Verstädterung zu einer Zurückdrängung der landwirtschaftlichen Flächen. Das zweite ist, wir haben eine nach wie vor steigende Weltbevölkerung. Das heißt, mehr Menschen müssen ernährt werden. Zum dritten, es ändern sich die Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Ich habe zuerst auf China hingewiesen. All das würde jetzt heißen, wir brauchen mehr landwirtschaftliche Produktionsflächen. Jetzt versinken einzelne Teile der Welt durch das Steigen des Meerwasserspiegels. Kehrum ist es so, dass andere Teile der Welt, falls es diese Art von Erwärmung tatsächlich in dem Ausmaß gibt, die zum Erhöhen des Meerwasserspiegels führt, werden auch andere Teile der Welt, die bisher agrarisch nicht nutzbar waren, unter Umständen in Zukunft agrarisch nutzbar sein. Das heißt, Gegenden, wo es heute landwirtschaftliche Produktion gibt, haben sie in Zukunft unter Umständen nicht mehr. Und Gegenden, wo es bisher keine landwirtschaftliche Produktion gibt, werden sie in Zukunft haben. Wie sie das ausgeht, kann ich nicht prognostizieren. Aber klar scheint mir in jedem Fall zu sein, dass durch diese Veränderung und durch die Bedeutung, die Ernährung in Zukunft spüren wird, und ich bin der Meinung, das Wichtigste in Zukunft wird sein Ernährung, Wasser und Energie, dass das auch zu politischen Veränderungen führt. Ich glaube nur nicht, dass die jetzt für meinen Betrachtungshorizont, sagen wir mal so, der nächsten 30 oder 35 Jahre schon schlagend werden. Aber geben wird es in jedem Fall.
Okay, danke. Bitte.
Wo sehen Sie die östliche Grenze Europas, und zwar politisch, nicht kulturell?
Also, wenn wir uns darauf einigen können, dass die politische Grenze Europas nicht ident ist mit der Grenze der Europäischen Union, weil das zwei unterschiedliche Dinge sind, dann bin ich der Auffassung, dass sowohl Russland als auch die Türkei Teil Europas sind. Bitte?
Gesamtrussland war die Frage.
Steht unter einer einheitlichen Führung. Ja. Ja. Wir haben nicht geografisch gesprochen, sondern politisch. Ja.
Okay, bitte.
Sie haben eingangs das Problem einer fehlenden gesamteuropäischen politischen Ausrichtung oder auch Stimme darauf zurückgeführt, dass die Nationalstaaten zu nationalistisch agieren würden. Müsste man das Problem hier nicht in denjenigen Strömungen, die eine sehr stark neoklassisch motivierte Wirtschaftspolitik und damit auch einen Rückgang jeder Form von Staatlichkeit und einen schwindenden staatlichen Einfluss in allen Sphären befürworten sehen?
Das spielt eine gewisse Rolle. Kehrum ist es so, dass wir es schon auch zu tun haben mit einer neuen Form von, sagen wir jetzt einmal, reaktionärer Staatlichkeit. Also wenn man sich die Veränderungen des politischen Systems in Italien oder die Veränderung des politischen Systems in Ungarn ansieht, dann ist das nicht unter dem Titel zu sehen der Zurückdrängung des Staates, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine Renaissance des Staates und zwar in einer zumindest semi-autoritären Ausprägung, aber gekennzeichnet durch in Wirklichkeit eine in den letzten 50 Jahren nie dagewesene, zumindest in den europäischen Demokratien nie dagewesene Zusammenballung von ökonomischer, politischer und medialer Macht. Das heißt, wir haben entgegen der sonstigen Entwicklung auf europäischer Ebene und entgegen, wenn man so will, dem klassischen Paradigma, die Entwicklung in Teilen Europas einer neuen reaktionären Staatlichkeit, die auch einen zumindest semi-autoritären Charakter annimmt.
Darf ich da die
Sie, ja, bitte? Sie haben gesagt, dass an der Universität oder an den Universitäten in Amerika sehr viele also ausländische 80% haben gesagt, und dass die besten Köpfe der Welt wären. Und da nehme ich an, dass diese Leute da gern gesehen sind. Wie beurteilen Sie denn die Wanderbewegungen innerhalb Europas und nach Europa, die ja den einzelnen Staaten, speziell auch Österreich, größte Probleme bereiten? Hat das eine globale Bedeutung? Was wird es uns bringen in Zukunft?
Danke sehr.
Also ich halte einmal Wanderung grundsätzlich für eine entscheidende Voraussetzung von gesellschaftlicher Dynamik. Und die Wanderungen, die in Österreich, und ich meine jetzt nicht die grenzüberschreitenden einmal, sondern die Wanderungen, die in Österreich seit 1945 stattgefunden haben, waren im Wesentlichen Wanderungen, die daher gekommen sind, dass der Anteil der Menschen, die in der Landwirtschaft tätig waren, von vormals 30% auf in etwa derzeit 3% oder sogar weniger abgesunken ist. Das heißt, Menschen, die nicht mehr in der Landwirtschaft heute tätig sind oder auch schon in der Vergangenheit nicht mehr, sind auch in Österreich in Richtung der Zentren gewandert und dann, wenn man so will, bei einem gewissen Wohlstand aus den Zentren wieder hinaus in die Speckgürtel. Aber im Wesentlichen haben wir in Österreich seit 1945 eine enorm starke Binnenwanderung gehabt. Wie im Übrigen auch in vielen anderen Ländern der Welt, weil ja der Rückgang der Landwirtschaft nicht nur bei uns vorhanden war. Und man muss verstehen, dass diese Binnenwanderung eine enorme wirtschaftliche Dynamik und eine gesellschaftliche Dynamik generiert hat. So, in der Zwischenzeit ist dieser Prozess abgeschlossen. Und daher stellt sich die Frage, woher kommt die Dynamik? Es gibt natürlich unterschiedliche Elemente, die zu gesellschaftlicher Dynamik führen, aber Wanderung ist einer der wesentlichen. Und daher glaube ich, dass Wanderungsbewegungen auch in Zukunft als Träger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Dynamik ganz entscheidend sein werden. Und die USA sind sicher mal das Musterbeispiel eines Landes, das sehr viel Dynamik letztendlich aus der Wanderung heraus gewinnt. Ich glaube, dass auch Wanderung in Europa unvermeidbar sein wird. In den nächsten Jahrzehnten. Ich glaube auch nicht daran, dass wir imstande sein werden, irgendwelche Riesenmauern um Europa hochzuziehen, die jetzt die großen Menschenmassen, die irgendwo ihre wirtschaftliche und soziale Erfüllung suchen, abhalten können. Und ich glaube, abgesehen von so kurzfristigen politischen Schocks, wie wir sie immer in der Vergangenheit auch gehabt haben, also jetzt Nordafrika, wir haben erlebt die Ungarn-Krise 56 und dann Tschechoslowakei 68, dann die Polen-Krise, dann die Krise in der Folge des Jugoslawien-Kriegs. Also das waren die Ergebnisse politischer Schocks, wenn man so will. Aber die sind ja meistens kurzfristig und dann auch wieder verdaubar. Worüber wir jetzt reden, ist sozusagen Wanderungsbewegung, die im Wesentlichen aus sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen heraus resultiert. Und die wird uns die nächsten Jahrzehnte weiter begleiten. Und ich glaube persönlich, dass die erfolgreichsten Gesellschaften Europas die sein werden, die rechtzeitig imstande sind, eine gesellschaftliche Realität auszuprägen, die es möglich macht, mit dieser Wanderung in einer anderen Dimension umzugehen, als nur mit Angst, als nur mit Ablehnung und als nur mit Abschottung. Ich glaube daher, dass offenere Gesellschaften, die auf Regeln basieren und eine gewisse innere Stärke haben, langfristig die erfolgreicheren Gesellschaften sein werden und auch besser mit dieser Wanderung umgehen.
Danke. Ich möchte selbst auch eine Frage stellen, was mich interessiert. Sie sind beim Renner-Institut, Sie sind Sozialdemokraten und sind die Lage der Sozialdemokratie nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa relativ blass aus, verglichen mit vor wenigen Jahren, als man sich noch als Großpartei bezeichnen durfte. Hat die Sozialdemokratie ihren historischen Auftrag erfüllt oder was ist da los?
Die Frage mit dem historischen Auftrag erfüllt hat schon mein alter Freund Ralf Dahndorf formuliert, als er gemeint hat, mit der Veränderung spätestens in Osteuropa, hat er schon davor gesagt, ist das sozialdemokratische Jahrhundert beendet, weil all die Fragestellungen und Ziele, die die Sozialdemokratie formuliert hat, im Wesentlichen nach größerer sozialer Gerechtigkeit und der Zurverfügungstellung öffentlicher Güter im Pensions-, im Gesundheits-, im Bildungsbereich, das wäre alles erfüllt. Und wenn sozusagen die Ziele einer Bewegung erfüllt wären, dann ist sie obsolet. Wenn ich mir jetzt so Europa in der Zeit nach der Wirtschafts- und Finanzkrise anschaue, dann bin ich nicht so vermessen zu sagen, dass das gleich jetzt der Jungbrunnen für die Sozialdemokratie ist. Aber was ich in jedem Fall bestreite, ist, dass die Zielsetzungen auch unter den neuen Bedingungen bereits erfüllt werden, sondern ganz im Gegenteil, wir sind ja derzeit eher konfrontiert mit einem Rückgang des Niveaus der öffentlichen Güter. Wir sind konfrontiert mit einem Rückgang der sozialen Gerechtigkeit. Wir sind konfrontiert mit einem enormen, noch stärkeren Auseinanderklaffen der Einkommens- und der Reichtumsunterschiede. Also Material für eine erfolgreiche Sozialdemokratie gibt es allemal.
Ja. Bitte?
Ich würde eher sagen, die Sozialdemokratie hat noch nicht abgedankt, sondern die Sozialdemokraten brauchen wieder mehr Moral und Anstand, anstatt sich immer die eigenen Taschen voll zu stopfen.
Ja. Gut, kann man auch sagen. Die Umsetzung ist natürlich etwas, wo es ein bisschen noch krankt bei der SPÖ. Die Auflagen sind da, aber das Einnetzen ist ein bisschen problematisch, oder?
Also ich werde bewusst keine Bemerkungen zur österreichischen Innenpolitik zu machen.
Das war nicht meine Frage.
Weil da habe ich den Eindruck, denen anderen geht es auch nicht gerade so brüllend, wenn ich das so nebenbei bemerken darf. Also, nein, was ich damit meine ist, wir haben es offensichtlich mit einer schon etwas existenzielleren Krise des Parteiensystems zu tun. das je nachdem, wo man politisch steht, einem bei dem einen mehr stört, bei den anderen weniger. Aber ich glaube schon, was schon sichtbar ist in Europa in einem größeren Zusammenhang, ist, dass wir starke Bewegungen haben, die traditionelle Großparteien, nennen wir es einmal so, stärker unter Druck bringen. Und das können jetzt Bewegungen sein, die einem sympathischer sind, ja, was weiß ich, die halt aus dem ökologischen Bereich oder sonstigen kommen. Es können Bewegungen sein, die einem weniger sympathisch sind, wie halt, was weiß ich, rechtsnationalistische oder rechtspopulistische Bewegungen. Aber ein Faktum ist, ja, dass die großen Volksparteien in ganz Europa und zwar auch unabhängig vom Wahlsystem enorm unter Druck sind. Und dass selbst in einem Land, das so ein Mehrheitswahlsystem hat wie Großbritannien, bei der letzten Wahl es nicht zur eindeutigen Mehrheit einer der beiden Parteien geführt hat, sondern die das erste Mal seit Menschengedenken eine Koalitionsregierung haben oder haben müssen, ja, ist schon ein Zeichen, dass selbst dort, wo das politische System in Wirklichkeit eine klare Entscheidung normalerweise bringt, dass nicht einmal in diesen Systemen diese klassische Großparteienstruktur noch funktioniert. Und daher glaube ich, dass man zumindest in den Ländern, wo es proportionale Wahlrechte gibt, sich davon lösen muss, dass jetzt der Fortschritt, was immer das sein mag, jetzt nur mit einer Partei assoziiert ist und der Rückschritt mit einer anderen Partei, sondern dass es halt mehrere Parteien gibt, die sich auf der einen Seite des Spektrums und auf der anderen Seite des Spektrums befinden und, um es noch komplizierter zu machen, die Teilungslinie des Spektrums ist auch keine Konstante, sondern verändert sich im Laufe der Zeit, je nachdem, welches politische Paradigma gerade vorherrschend ist in der Diskussion. Und daher glaube ich, dass je nachdem, was vorherrschend ist in der Diskussion, sich Parteien rund um dieses Paradigma immer neu positionieren müssen. Und im Übrigen geht es ja auch nicht darum, zumindest meinem Verständnis nach, ob jetzt Parteien erfolgreich sind, sondern meiner Meinung nach geht es darum, ob sich Gesellschaften erfolgreich entwickeln. Ganz gleich, welche Parteien dazu am Ende einen Beitrag leisten.
Alles klar. Ich danke herzlich an Dr. Alfred Gusenbauer, der sein Honorar, um Ihre Frage noch zu verbreitern, einer gemeinnützigen Sache stiftet. Erlauben Sie mir noch ganz kurz zwei Ankündigungen, nämlich jene für Montag, 9. Mai, 19.30 Uhr, der normale Montags-Kepler-Salon-Tag, bewohnbare Erde, ein glücklicher Zufall, also ein Thema, das uns aus dem profanen Bereich etwas hinaushebt, wie die Architektur unseres Sonnensystems die Bewohnbarkeit der Erde beeinflusst. Vortragende ist Elke Pilat-Lohinger vom Institut für Astronomie der Universität Wien. Zweitens, am Donnerstag zum Mittag bei Kepler, es gibt da übrigens immer Suppe, stellen wir die Frage, woran arbeiten Sie gerade, Frau Lasnik? Frau Lasnik ist Bio- und Umwelttechnikerin, Anlagenbauerin, also auch das ein Zukunftsthema und entsprechend spannend. Es gibt, wie Sie schon gehört haben, den Freundeskreis Kepler Salon zu diesem Behufe, wenn Sie eine Berufung verspüren, dort beizutreten, was ich empfehle, gibt es hinten Formulare, dies zu tun. Ich darf mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken bei unserem Vortragenden und vor allem bei Ihnen. Sie waren ein hervorragendes und ein sehr informiertes und auch kritisches Publikum. Danke sehr. Wir bleiben noch ein wenig da. Der Kepler Salon hat bis 13 Uhr noch geöffnet. Delektieren Sie sich an Brot, Butter und Kaffee. Danke sehr.